bigliate, tanto ammazzato bigliate, tanto ammazzato ma tanto ammazzato ma tanto ammazzato bigliate, tanto ammazzato bigliate, tanto ammazzato bigliate, tanto ammazzato ma tanto ammazzato ma una buona l'ammarata. È nata, è nata, è nata,
nata,
centro sociale occupato,
nata,
centro sociale occupato, e mogo cazzo c'è cacciata. È nata, è nata, è nata,
nata,
centro sociale occupato,
nata,
centro sociale occupato, e mogo cazzo c'è cacciata.
Curro, curro, aglio.
Casa sta vetta vare, e lo spazio popolare non è buono,
perché?
Perché è controculturale magari,
perché?
Rompo cazzo a troppa gente, sì, ma allora
perché?
Tu mi vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se non sta nel basurio staccio buono,
perché?
Perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurammi se senti che ti narisce a me, strunzate 40 anni potere,
perché?
Perché a gente te ne fa mezzo fa strunziate, tu mi manno celerina, mi sgomberà a me, ma non basta manca. E lo modo dico oi ne, perché non mi fai più male a giambarata care.
Curro, curro, vaglio.
Nur eine kurze Antwort noch drauf. Wenn man davon ausgeht, ja, dass die Subjektbildung sich durch ein strukturelles Glaubensmoment herstellt, ja, dann kann sich sozusagen diese Identität oder diese Subjektivität ja auch herstellen, ohne dass man an den Gehalt sozusagen noch in dieser emphatischen Form glauben muss. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass sich sozusagen abgeklärte Subjekte bilden in den Apparaten, auch durchs Knien. Ja? Das ist sozusagen das Problematische daran. Ja? Also man braucht nicht immer glauben, dass sich nur das wirklich gläubige Subjekt, dass sozusagen die Ideologieproduktion sich darauf beschränkt. Der Zyniker, ja? Davon muss man ausgehen, es würde ja heißen, es gibt nur den Gläubigen und der ist ideologisiert und der Zyniker hat sozusagen die kritische Distanz, ja? Oder eben die zynische Distanz. Und das ist natürlich genau das Moment, was sozusagen mit der altersherrschenden Theorie ausgeräumt wird. Das ist genau der Zyniker, das ist sozusagen ein Irrtum, dass man glaubt, dass der Zyniker weniger subjektiviert wäre als der Gläubige. Ich glaube, das ist genau der springende Punkt.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, Bemerkung zum Subjektbegriff, dann lassen wir das glaube ich, mal fallen. Wenn man Subjekt ist, bleibt einem da nichts anderes über, als gleichzeitig unterworfen zu sein. Damit endest du in etwa.
Naja, es ist, glaube ich, eher so, dass ich meine, dass man soll sich keine Illusionen darüber machen, was es bedeutet, ein Subjekt zu sein, aber sozusagen, da wir nichts anderes haben, müssen wir davon ausgehen. Ja? Aber das ist sozusagen mehr eine Bestandsaufnahme. Also, ja.
Also Dialektik der Aufklärung eigentlich auch. Ne? Die Trauer der Dialektik der Aufklärung höre ich da wieder. Ein bisschen, ne?
Nein,
aber der Odysseus, Odysseus bei den Sirenen ist ja ein Prototyp dafür. Er hat die Glorie des Subjektes, die er nur haben kann, wenn er sich gleichzeitig binden lässt.
Nein, das ist so kann man es glaube ich nicht sagen, weil es sozusagen, wie du auch eingangs gesagt hast, sozusagen diese Aufklärungsemphase nicht mal in dieser verzögerten Form mehr gibt, sondern es ist eher so, es gibt so ein Wort bei Žižek, Heroismus in der Fremdheit oder so. Das ist es eher, dass man so ein Ausharren in der Fremdheit.
Ja. Gut, machen wir das ohne Kommentar. Ich streiche den zweiten Teil, weil ich glaube, wir haben so viel produziert, dass Sie da sicher gerne auch was dazu sagen wollen. Ich würde aber den dritten Teil doch noch gerne ansprechen, nämlich den, dass eben auch als ich die Sachen nochmal angesehen habe, mir sehr deutlich geworden ist, dass da ein sehr besonderes Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Arten von Texten, von Textarbeit vorliegt, bei dem, was Isolde Kalm tut. Sie hat das durchbuchstabiert in einer Dissertation und dann versetzt sie sich in die Situation, das Ding lancieren zu wollen, zu müssen, im Tagesjournalismus, sagen wir es mal so. Dabei würde das Erste wahrscheinlich sein, dass man eine Klage hört und sagt, mein Gott, man muss es um so viel einfacher und billiger geben. Zweitens wäre auch die Überlegung zu sagen, vielleicht lernt man ja dadurch etwas, dass man Zeitungsartikel über diese Themen schreibt. Wie sieht das aus bei dir?
Ja, das war ja nicht so eine Absicht. Das passiert einem so, wenn man ein Philosophiestudium zu Ende bringt und dann irgendwie was arbeiten muss. Das muss man schon dazu sagen. Also das ist, nein, eigentlich überhaupt keine Klage. Also erstens einmal neige ich ja dazu, so Maggi-Würfeln zu produzieren, also so vollkommen verdichtete Texte. Und ich habe eher die Schwierigkeit, mit in der Länge zu schreiben, also in der Kürze. Das ist sozusagen jetzt eine private Bemerkung. Aber ich kann da überhaupt nicht drüber klagen. Also sozusagen, es ist natürlich eine andere Ebene und man muss sich die Dinge sozusagen strategischer überlegen. Aber was jetzt der Bezug zur Theorie, was den Bezug zur Theorie anlangt, finde ich es eigentlich eher produktiv, wenn man gezwungen ist, sich mit ganz konkreten politischen Konstellationen in einer Weise auseinanderzusetzen, die man sonst, wie man das sonst nicht tun würde. Also ich finde es eher produktiv, ja, also auf der Ebene, dass man ja eine Art von eine ganz andere Art von Konkretion hat als in der theoretischen Arbeit. Und es ist nur sozusagen der wirkliche Unterschied, es ist auch nicht die Länge, das sind Techniken, die man sich ganz schnell aneignen kann. Das ist nicht das Schlimme. Und außerdem schreibe ich an diesen Kommentaren auch endlos lang, was wieder sinnlos macht in Bezug aufs Berufliche. Aber der wirkliche Punkt ist, dass man in einer ganz anderen Art von öffentlichen Rede sich einordnet, als man das mit einer theoretischen Arbeit macht. Da beginnt der wirkliche Unterschied. Also erstens einmal gibt es natürlich viel weniger Verständnis gegenüber dem, was man sagt. Also die Haupterfahrung ist eigentlich, dass es vollkommen missverstanden wird. Oder dass man natürlich in eine ganz andere Art von Auseinandersetzung hineinkommt, als man das sozusagen aus dem Akademischen gewohnt ist. Also nicht, dass es im Akademischen so viel netter zugeht, das weiß ja eh jeder, dass das auch ganz schön heftig werden kann, aber das findet sozusagen auf einer anderen Ebene statt, als diese Art von Auseinandersetzung. Ich finde, es ist eine andere Praxis, die sich aber sozusagen die Werkzeuge leiht.
Mich würde da auch aus eigener Erfahrung was interessieren, wie gehst du damit um? Du hast es ja andeutungsweise auch beschrieben. Man sitzt einen Tag, zwei Tage, um solchen Text zu produzieren. Der soll ganz genau stimmen, an dem will man glauben eigentlich. Ne? Also es ist nicht das Knien und das Glauben, sondern das Sitzen und das Glauben. Man zwingt sich dazu, zwei Tage zu sitzen und zu schreiben und dann will man an diesen Text glauben und dann wird das publiziert und dann passiert das Folgende. Erstens, man hat ein halbwegs gutes Gewissen. Zweitens, man ist konfrontiert damit, dass eine Reihe von Leuten auf den ersten möglichen Schlüsselreiz vollkommen unqualifiziert reagieren. Wie lebt man damit? Wie lebst du damit?
Ja, also einerseits denke ich mir dann immer, dass man das wirklich hinterfragen muss, sozusagen, wenn man sich auf der Ebene öffentlich äußert, in welcher Form man das tut. Also ich meine, da stellt man so schon auf die Frage an sich. Andererseits gibt es ja so etwas, also ich denke mir ja immer, was ich machen möchte, ist nicht Kommentar schreiben, sondern auch wenn das jetzt hier ein verpöntes Wort ist, das wäre politisches Feuilleton zu machen. Das gibt es zum Beispiel in Deutschland, das gibt es in Österreich nicht und deswegen gibt es ja sozusagen auch kein Forum dafür. Ja? Und ich denke mir immer, man muss das trotzdem durchhalten. Man muss auch so eine Art pädagogische Funktion erfüllen und das sozusagen einfach weitertreiben. Es ist ja auch so, dass mir Also ich meine, die Reaktion, dass das nicht verstanden wird oder so, das ist das eine. Das zweite ist, dass es ja auch immer schwieriger wird, das durchzusetzen. Also es ist ja nicht so, dass da dass sozusagen alle nur mit offenen Armen dastehen und sagen, wunderbar. So ist es natürlich nicht.
Weil die Redakteure, die sind jetzt dann natürlich kurzgeschlossen mit der, mit dem Chefredakteur und mit der Leserpost. Und diese Leserpost, die möchte ja bestimmte Sachen darin lesen. Und wenn man zu lange in dieser doppelt engagierten Art und Weise schreibt, wird auch die im Blatt für eine vorgesehene Position problematisch. Ne?
Ja, das ist bereits passiert, wobei es da ja auch unterschiedlich ist. Ich habe früher begonnen, habe ich in der Presse zu schreiben. Das war noch vor der Regierungsbildung. Damals stand ich noch im Telefonbuch und da habe ich unglaubliche Leserbriefe und Telefonate und Beschimpfungen bekommen. Und dann habe ich dort aufgehört mit einem Abschiedstext und da hat mich eine Frau angerufen und die hat mir, ich habe damals nicht verstanden, dass ich mich einfach aus dem Telefonbuch hätte streichen sollen. Und die hat mir ins Telefon geholt, ohne zu wissen, was sie eigentlich sagt. Hat sie gesagt, suchen Sie sich ein anderes Schmierblatt. Und hat aufgehängt. Und das fand ich irgendwie, da habe ich mir gedacht, dass es richtig war zu gehen.
Quella di poter campare, campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza, l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Miserabile servo dei servi del potere, tu questo lo sai bene, ti fa incazzare. Voto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare. Di te rivoluzione, fottutissimi vermi. Ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei servi.
Das kann dann auch ein bisschen anknüpfen an diese Frage mit der Universität. Also die Situation politisch, in der ich die letzten ein, zwei Monate also sehr drin gesteckt bin, ist die Situation, dass die Regierung mit sehr, sehr kurzer Anlaufphase einen vollständigen Umbau der Universitätsorganisation in die Wege leitet. Und dieser Umbau ist dadurch gekennzeichnet, hauptsächlich mal, dass die inneruniversitäre Mitbestimmung, die seit 1975 festgeschrieben war, 1993 ein bisschen modifiziert worden ist, dass die mehr oder weniger ausgestrichen wird und aus der Universität schon stark dirigistisches, von oben her mit Durchgriffsrechten ausgestattetes Unternehmen gemacht wird. Nicht mal die Professoren und Professorinnen, die in der früh vor allem, bevor es noch diese 75er-Reform gegeben hat, zumindest eine Gruppe von erleuchteten Weisen gewesen ist, die das Schicksal der Universität bestimmt haben. Nicht mal die und gerade die auch nicht werden Funktionen haben. Das heißt, es geht nicht nur gegen die Mitbestimmung in der mittleren Ebene, sondern es geht im Prinzip auch gegen die Mitbestimmung der Lehrstuhlinhaber zugunsten eines Rektors, der in diese Sache direkt hinein regieren kann. Das ist also eine Veränderung ungeahnten und ungeplanten, also undenkbar eigentlich bis vor kurzem undenkbaren Ausmaßes. Und die interessante Beobachtung, schmerzliche, interessante Beobachtung ist es natürlich die, wie reagiert eine solche Institution wie die Universität darauf. Was ich ansprechen wollte, ist, dass eine Feature, das aber ein ziemlich berechtigtes, also ein sich ziemlich manifestes und offenbares Feature der festzustellenden Reaktionen gewesen ist, von der österreichischen Hochschülerschaft, aber auch dann von Teilen, also von Angehörigen des sogenannten Mittelbaus, ist, dass man sich zu verteidigen begonnen hat mit einem Formenschatz und einem Vokabelschatz, der in etwa so ausgesehen hat: Wir tragen das UOG 75 zu Grabe. Wir inszenieren einen Sklavenumzug. In diesem Sklavenumzug gibt es Bildung in Ketten. Was müssen wir tun? Wir müssen den Angriff auf die Bildung, auf die Freiheit der Lehre, auf das zweckfreie, selbstbestimmte Arbeiten müssen wir verteidigen. Wir sind die Opfer an dieser Stelle und werden bedrängt von Machtfantasien aus der Wirtschaftskammer. So etwas Ähnliches. Und wie inszenieren wir das? Indem wir eben sagen, die Bildung liegt in Ketten. Das ist eine Reaktion, die mich sehr betrübt hat, muss ich sagen, und sehr irritiert hat auch. Denn ich habe ein bisschen einen anderen Begriff von Bildung, und da kommen wir jetzt zum Althusser-Thema wieder zurück. So, da geht es vielleicht sozusagen in der Schleife wieder zurück. Mein Begriff von Bildung ist ein sehr zwiespältiger Begriff, der einerseits ein Versprechen enthält, ein sehr wohl ein Versprechen auf Selbstbestimmung und Autonomie, auf der anderen Seite aber auch das Wissen davon, dass diese Selbstbestimmung, diese Subjektfindung, könnte ich jetzt einmal sagen, die mit dem Bildungsversprechen verbunden war, dass das genau eine geregelte Unterwerfung gegen etablierte Inhalte, die vorgeschrieben sind und die nicht zu verletzen sind, enthält. Also Bildung als Ballast und Bildung als Hoffnung gleichzeitig. Bildung als etwas, was mir gestattet, zu mir selber zu kommen, und das gleichzeitige Wissen, dass auf diese Art und Weise zu sich selber zu kommen, heißt schon die Hoffnung zu verlieren, dass da noch was anderes rauskommt. Das wäre sozusagen meine direkte Reaktion mal drauf gewesen. Ich bin aber damit konfrontiert, und das ist jetzt, das möchte ich sozusagen jetzt drüber geben, was du dann dazu sagst, bin damit konfrontiert, dass das massenwirksame Slogan, der massenwirksame Slogan-Effekt von wie kriegt die ÖH ihre Teilnehmerinnen vor den Ballhausplatz, ist Bildung in Ketten. Da müssen wir uns hinstellen als die Sklaven, die sich wehren müssen, und glauben es schon selbst auch nicht mehr, oder glauben es vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie würdest du das einschätzen?
Wie würde ich einschätzen, dass es da eine sozusagen diese Strategie gibt, oder wie würde man einschätzen, sozusagen welches Bildungsideal da dahinter steckt?
Naja, wie würde es, einerseits das Politische, sozusagen, was ist da, gibt es keinen anderen politischen Weg als auf so plumpe Art und Weise mit Kategorien zu operieren, zu appellieren. Und das Zweite, wenn das so sein sollte, wenn das vielleicht so ist, wie würde man theoretisch auf solche politischen Aktionen, Aktionismus reagieren müssen? Also was passiert, wenn man dann dafür, wenn man, es ist ja leicht vorzustellen, was passiert, wenn man die ÖH macht eine Demonstration, Bildung in Ketten, wir wollen die bürgerliche Bildung, dann schreibt man im Standard einen Artikel darüber, dass die Leute ein wenig verwirrt sind, wenn sie bürgerliche Bildung ganz einfach wollen, und dann ist man besser nicht im Telefonbuch. Ne? Erstens ist man besser nicht im Telefonbuch, weil das ist sowieso arg, aber zweitens, noch viel schlimmer, genau das, was du gesagt hast, der nächste Auftrag zum Artikel wird nicht so schnell kommen, ne? weil die Leute vom Standard natürlich auch sozusagen verblüfft und durcheinander sind und nicht wissen, was sie davon halten sollen.
Ich glaube nur jetzt, dass das eigentlich eine Frage an alle ist. Also was ja. Das, ich würde das jetzt nicht, ich glaube, ich bin jetzt nicht die Spezialistin dafür. Ich denke nur, dass es, also aus meiner hochschulpolitischen Erfahrung würde ich sagen, dass es relativ sinnlos ist, sich gegen diese Art von Aktionismus zu wehren. Das ist jetzt nur sozusagen ein Erfahrungswert. Das ist aber sozusagen, andererseits, natürlich wäre es wichtig, weil es sind ja eben sehr viele Artikel genau in der Form erschienen, wir sind die Träger, also wie schrecklich, es gibt jetzt die Veränderungen und was alles gemacht wird und sozusagen das wird alles nur unter Effizienzkriterien gestellt und wir sind aber die Träger der Bildung und wir sind die Hüter dieses Bildungsgrals. Ja, das ist ja schon so inszeniert worden. Und ich meine, da sozusagen, also man muss sozusagen die Ebenen unterscheiden. Die Ebene des politischen Aktionismus ist was anderes als die doch viel reflektiertere Ebene. Und ich finde, der Kommentarseite, und ich finde, auf der Ebene wäre es sicher sehr sinnvoll, einmal sozusagen eine Zwei-Fronten-Sache zu machen, wo man sagt, man kann sozusagen gegen den Umbau der Universitäten, also gegen alles, was jetzt passiert, Stellung beziehen, ohne so ein bürgerliches Bildungsideal dafür einzutauschen. Nicht? Also, aber ich denke mir, dass wir das Problem haben, in einer so polarisierten Situation zu leben, die halt sozusagen sehr wenig Raum lässt für solche feinen Unterscheidungen. Aber wahrscheinlich wäre das sinnvoll, sozusagen auf der Ebene einfach zu intervenieren. Ja? Aber das sind sozusagen zwei verschiedene Arten. Und mit der ÖH, also ich denke, dass sozusagen nicht, also dass diese Art von Aktionismus ja auch damit übereinstimmt, dass es da auch eine Überzeugung gibt. Das ist jetzt nicht eine.
Ich habe einen Teil dieses Puzzles noch nicht gesagt, muss ich irgendwie artikulieren. Das macht für mich die Sache erst ein bisschen spannend. Es sind die Studierenden mit 22 Jahren, die bei unserem Institut für Philosophie die Initiative ergreifen und sagen, wir wollen die Bildung verteidigen. Das hat mich sehr verblüfft. Ja. Die kommen und sagen, wofür kämpfen wir eigentlich, wenn wir auf die Straße gehen gegen das UG? Wir kämpfen um die Bildung. Das sagen sie und meinen auch. Und sozusagen die Frage an den Althusser-Effekt ist die, soll man die jetzt so beantworten, soll man darauf sagen, ihr habt euch unterworfen und merkt es gar nicht? Nämlich einem Bildungsideal, das ihr als das, ihr glaubt daran, ne? ihr glaubt an ein Bildungsideal, das ihr nicht in seiner Gewordenheit und in seiner Funktionalität durchschaut, oder kann man dazu sagen, wofür ich genauso viel Anzeichen sehe eigentlich, zu sagen, es ist sicherlich ganz richtig, was ihr wollt, vielleicht solltet ihr es ein bisschen anders sagen.
Was da der Angriffspunkt ist, ist meine drei Punkte. Also sozusagen die Begrifflichkeit, das zweite war die Differenz zwischen einer publizistischen Tätigkeit und der philosophischen und das dritte war diese konkrete Geschichte mit der ÖH und dem Bildungsideal. Also auf das erste kann ich nicht antworten, weil ich es nicht genau verstanden habe und da würde ich bitten, nochmal das zu konkretisieren, wo es keine Widersprüche oder schon welche gibt. Also das war mir zu verwirrend, das habe ich nicht verstanden. Das zweite ist, ich weiß nicht, was hier herumschreibt, ich glaube nur, ich habe versucht zu erklären, dass ich eben kein Gefälle sehe zwischen einer publizistischen Tätigkeit und einer theoretischen Tätigkeit. Also ich versuche sozusagen da eine Art von Praxis zu entwickeln. Ich habe versucht, eine Art von Praxis zu entwickeln, ja, die ja sozusagen viel stärker politisch motiviert ist. Also jetzt eine rein theoretische Arbeit. Und ich habe gerade gesagt, dass das eigentlich eine sehr produktive Angelegenheit war. Also ich habe das nicht als Defizienz gesehen, sondern eigentlich eher als eine sehr fruchtbare Tätigkeit, bei der ich viel gelernt habe, weil ich gezwungen war zu einer ganz anderen Art von Auseinandersetzung. Das war das Zweite. Und zu dem Dritten mit der ÖH, das kann ich so nicht sagen. Ich denke nur, das wäre jetzt eine Frage an den Herbert. Wenn die Frage ist sozusagen, ob, wenn man sagt, wir verteidigen die Bildung und wir haben sozusagen so ein Bildungsideal, ob das immer in so einem, ob nicht der Kontext, in dem das hochgehalten wird, diese Fahne, nicht sozusagen deren Gehalt verändert. Also ich würde sagen, das Bildungsideal ist nicht per se konservativ, sondern kann es nicht sozusagen eine andere Konnotation erhalten in den Zusammenhängen, in denen man jetzt steht. Und das ist sozusagen, auf der Ebene müsste man sich doch die Frage stellen, ob das wirklich so absurd ist, was die 22-jährigen Studenten machen oder nicht.
Non vede, non sente niente, non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è guardia dello Stato in nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci, accecate dalla sua diozia. 99 fosse il suo antifascismo militante, senza tregua, la sola costante, in culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
So cazzi da cagare, mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare.
Allora non si scappa, non c'è niente da fare, la rabbia dei compagni non la si può fermare, come non si può fermare il proprio stesso respirare, lottare e respirare, perché è quello che siamo.
Respiri per non morire, lotti per continuare a campare, la lotta continua, va avanti, si evolve, dopo tanti anni di infamia e di vergogna sarete ricacciati per sempre nelle fogne.
Antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista.
Pronto?
Sì. Vai, sacchetto.